Wie grün ist der Green Deal der EU eigentlich noch? Mein Name ist Jutta Prediger und ich freue mich jetzt auf meine Gäste. Jakob Meyer, ARD-Korrespondent in Brüssel. Klimaschutz ist eines seiner Kernthemen. Hallo Jakob nach Brüssel.
Hallo Jutta.
Ich muss ganz kurz erklären, wir kennen uns seit über 20 Jahren, glaube ich, und wir sind deshalb auch beim Du und das werden wir jetzt heute nicht ändern. Und zu Gast ist Professorin Katrin Böning-Gäse vom renommierten Senckenberg-Institut in Frankfurt. Dort ist sie Direktorin am Zentrum für Biodiversität und Klimaforschung. Sie ist Biologin. Hallo, Frau Böning-Gäse.
Guten Tag, hallo.
Ja, die Zahlen sind düster, anders kann man es nicht sagen. 80% der natürlichen Lebensräume in den EU-Ländern sind in schlechtem Zustand. Hunderttausende Arten sind bedroht. Und damit auch unsere Lebensgrundlagen. Deshalb gibt es den Green Deal der EU, den gibt es seit 2019. Darin ist festgelegt, wie die Mitgliedstaaten es schaffen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Inzwischen, da hat man aber ehrlich gesagt den Eindruck, dass die großen grünen Ziele darin immer blasser werden. Aber jetzt würde ich gerne erstmal aufs Große und Ganze schauen, auf das ursprünglich Geplante. Ihre Einschätzung zum Green Deal, war das nicht eigentlich ein großes Versprechen, Frau Böning-Gäse?
Auf jeden Fall. Das war ja angekündigt als Man-on-the-Moon-Projekt und genau das war es durchaus. Also ambitioniert Klimaschutz voranbringen, Biodiversitätsschutz voranbringen, auch Europa als Vorreiter bei diesen großen Nachhaltigkeitsthemen und die verschiedenen Strategien, die in dem Rahmen aufgesetzt wurden, die Biodiversitätsstrategie, die Farm-to-Fork-Strategie, also über die Landwirtschaft, hatten ein wirklich hohes Ambitionsniveau, waren ehrgeizig und genau die richtigen Ziele, die es auch brauchen würde, um Klimaschutz und Biodiversitätsschutz in Europa voranzubringen.
Da waren Sie als Wissenschaftlerin so richtig zufrieden mit der Politik?
Es gibt immer Luft nach oben, aber ich war als Wissenschaftlerin erstaunt, positiv überrascht und dachte, das sind genau die richtigen Maßnahmen. Da könnte man vielleicht dann perspektivisch irgendwann mal in der Zukunft noch ehrgeiziger dran gehen, aber das wäre ein sehr guter erster Schritt.
Jetzt bin ich gespannt, wie mein Kollege Jakob Meyer vom ARD-Studio in Brüssel das einschätzt. 2019, Ursula von der Leyen war frisch gewählt als Kommissionspräsidentin und hat diesen Green Deal entworfen. Wie hast du das damals erlebt?
Ja, ich habe das ähnlich erlebt wie die Frau Böning-Gäse. Man on the Moon Moment, das ist natürlich ein tolles Schlagwort. Also Europas Mann auf dem Mond-Moment. Ursula von der Leyen ist eine Politikerin, die sehr auf ihre Außenwirkung bedacht ist, die sehr gut mit Schlagworten umgehen kann. Sie hat sich einfach überlegt, was für ein Thema setze ich mir als Kommissionschefin, was ist da noch übrig und hat das Jahrhundertthema entdeckt, das es zu gestalten gilt, nämlich wie schafft Europa das mit dem Klimaschutz. Und da gab es ja schon große Vorgaben. Also wenn man hier wirklich das große Bild zeichnen wollen, 2015 haben die Staaten der Welt, also die Weltgemeinschaft insgesamt, die Pariser Klimavereinbarung auf den Weg gebracht. Da haben sie sich ja alle miteinander schon große Ziele gegeben für den Klimaschutz. Das Problem war, das haben die Staaten dann auch ratifiziert, also in Kraft gesetzt, diese Vereinbarung. Das Problem war, dass da noch nicht genau drin stand, was jeder Staat für sich selber macht.
Und das war damals, ich möchte ganz kurz daran erinnern, das 1,5 Grad Erderwärmungsthema oder eben dann auch 2 Grad, ne?
Richtig, also das bedeutet, die Staaten insgesamt sagen, die Erderwärmung soll bis Ende des Jahrhunderts soll auf jeden Fall unter 2 Grad gehalten werden und möglichst bei 1,5 Grad gehalten werden. Das war die große Vorgabe, da haben alle gesagt, ja, das machen wir. Ja, und die Frage ist dann, wie machen Sie es konkret? Und aus meiner Sicht, die Großtat von Ursula von der Leyen war, das als Thema für sich erkannt zu haben und dann konkret ausbuchstabiert zu haben, was das für Europa bedeutet. Also sie hat eine Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht, die konkret sagen, was muss Europa tun, damit es dazu kommt. Also damit wir bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sind, das heißt, dass unter dem Strich nicht mehr Klimagase ausgestoßen werden, als woanders eingespart werden können. Was muss dafür passieren? Und da hat sie die ganzen Gesetze auf den Weg gebracht. Tja, und dann kam eben zunächst die Corona-Pandemie, dann kam der Ukraine-Krieg. Und der hat beide große Ereignisse, beide Krisen haben die Wirtschaft auch so belastet, dass man sich natürlich fragen musste, bleiben die dahinter zurück, wenn man dann auch noch für den Klimaschutz so viel mehr tun muss? Und ein bisschen ist das, was wir jetzt erleben, eben eine Reaktion darauf. Also die Energiepreise sind gestiegen, alle haben es mitbekommen, die Energierechnungen wurden höher zwischenzeitlich. Tja, und dann kam eben dieser Rückschritt, den wir jetzt alle erleben. Und jetzt haben wir eben nur noch wenige Monate bis zur Europawahl. Die hat ihren Teil dazu beigetragen.
Da gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Ich möchte jetzt nochmal auf die Meilensteine des Green Deal zu sprechen kommen. Der Green Deal besteht aus ganz verschiedenen Paketen, Gesetzen. Das ist eine ganz lange Liste. Ich würde jetzt gern mal auf die Biodiversitätsstrategie schauen. Frau Böning-Gerse, da sind Sie natürlich auch Spezialistin für. Da ist nämlich das EU-Ziel viel weitgehender als das zum Beispiel, was bei der UN-Biodiversitätskonferenz im Dezember 2022 definiert wurde. Das ging weiter. Das muss Sie als Klimaschützerin eigentlich richtig gefreut haben.
Richtig, das hat mich sehr gefreut. In Montreal bei dem Weltnaturgipfel hatte man als eines der Ziele sich vorgenommen, die Weltengemeinschaft, fast 200 verschiedene Nationen, dass man bis zum Jahr 2030 30% des Landes und 30% der Meere unter Schutz stellt. Da war dann nicht ausbuchstabiert, wie streng der Schutz aussehen soll. Das war dann durchaus auch ein umstrittener Verhandlungspunkt. Aber es gab eben die europäische Biodiversitätsstrategie und die war etwas älter. Und die hat es schon durchbuchstabiert. Da war dasselbe Ziel festgehalten, also 30% des Landes und 30% der Meere zu schützen bis zum Jahr 2030. Aber zusätzlich 30% davon, nämlich 10% der Fläche insgesamt, unter strengen Schutz zu stellen. Und das war ein ambitioniertes Ziel. Und das ist immer noch aus der Sicht des Biodiversitätsschutzes ein notwendiges Ziel. Und an dem Punkt ist Europa wirklich Vorreiter gewesen.
Sie sagen gewesen. Was ist passiert?
Ja, in der Zwischenzeit fangen diese Ziele an, sich etwas aufzuweichen. Am dramatischsten sieht man das bei einem zweiten Ziel, das man sich in Europa in der Biodiversitätsstrategie gesetzt hat. Das war nämlich das Renaturierungsziel, also Ökosysteme, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Auch das ist in parallelen Verhandlungen zu den internationalen Zielen in Montreal festgelegt worden, nämlich 30% der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen, 20% der Ökosysteme in Europa insgesamt. Und dafür hat man sich das Renaturierungsgesetz vorgenommen als konkrete Maßnahme, um das Ganze umzusetzen. Und dieses Renaturierungsgesetz ist auf dem Weg in die Umsetzung auf allen Ebenen, ich möchte fast sagen, gerupft worden und jetzt in einem ganz gefährlichen Zwischenzustand, wo unklar ist, ob das die allerletzte Hürde auch noch nehmen wird.
Was ist denn die allerletzte Hürde?
Das muss jetzt nochmal von den Mitgliedstaaten bestätigt werden und da ist man ganz, ganz wenige Prozentpunkte unter dem Bereich, den es braucht, um dieses Gesetz durchzukriegen. Alle Hürden davor wurden zum Teil schwierig, aber dann doch genommen, Europäisches Parlament, Kommission, Rat und jetzt fehlen noch die Mitgliedstaaten und da ist auf den letzten Metern Ungarn nochmal umgefallen. Das heißt, es gilt jetzt, diese letzte Hürde zu nehmen und es dann schließlich, ich würde jetzt mal fast sagen, über die Ziellinie zu tragen.
Jedenfalls war es ja so, dass Ende Februar diesen Jahres im EU-Parlament darüber zunächst mal abgestimmt wurde. Und das ganze Naturschutzgesetz ist nur mit hauchdünner Mehrheit angenommen worden. Das lag hauptsächlich an der Europäischen Volkspartei, also an dieser Fraktion im Europaparlament. Das ist ja nun mal die Partei von Ursula von der Leyen. Was ist da passiert, Jakob?
Ja, das an diesem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur und an dem Streit darüber lässt sich sehr schön ablesen, wie sich politisch die Großwetterlage geändert hat in Richtung zu weniger Klimaschutz, weniger Umweltauflagen, weniger Bürokratie. Also das ist das, was die EVP-Fraktion, in der auch die Abgeordneten von CDU und CSU sitzen, ganz wichtig ist. Bei diesem Gesetz war es ursprünglich so, zunächst mal hat die EVP-Fraktion, du hast ja gesagt, das ist die Fraktion, die hinter Ursula von der Leyen steht, die Ursula von der Leyen auch zu ihrer Spitzenkandidatin gemacht haben, die kommt ja von der CDU, die hat eigentlich bis dato alle großen Gesetze zum Green Deal mitgetragen, hat sie mit unterstützt. Und jetzt eben kurz vor der Europawahl wird klar, der Wind wird schärfer. Und da hat sich die EVP-Fraktion dann entschieden, beziehungsweise vor allem deren Chef, der Vorsitzende Manfred Weber von der CSU, hat sich entschieden, da Frontalopposition gegen dieses Gesetz zu machen, was auch unüblich ist eigentlich. Also normalerweise die proeuropäischen Fraktionen im EU-Parlament, wenn die etwas gegen ein Gesetz haben, dann versuchen sie es in ihrem Sinne zu verändern, aber machen nicht Fundamentalopposition dagegen. Das hat die EVP gemacht. Sie ist damit in mehreren Anläufen gescheitert. Was wir erlebt haben in Straßburg, war tatsächlich ein Riesenauftrieb um dieses Gesetz. Das war an dem einen Tag im Sommer vergangenen Jahres sehr schön sichtbar. Wir hatten quasi auf der einen Seite des Flusses, der am EU-Parlament vorbeifließt, auf der einen Seite des Kanals hatten wir die Traktoren, die da aufgefahren sind. Da wurden also der Bauernverband mobilisiert oder der hat seine Leute mobilisiert und auch Bauernverbände aus anderen Ländern, die gesagt haben, ihr macht uns Landwirtinnen und Landwirten die Geschäftsgrundlage kaputt. Und auf der anderen Seite des Kanals, da standen die Naturschützerinnen und Naturschützer, die hatten dann Greta Thunberg für sich aufgefahren quasi. Und die hat dann begründet, warum es dieses Gesetz unbedingt braucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass beide Seiten keine besonders guten Argumente hatten. Also die Bauern, mit denen ich geredet habe, die wussten auch nicht so recht, was jetzt eigentlich dieses Renaturierungsgesetz ihnen an die Lebensgrundlagen geht. Die waren da nicht so gut im Film. Und auf der anderen Seite, wir haben auch mit Greta Thunberg gesprochen, die hat dann zwar auch im Großen und Ganzen über Klimaschutz geredet, aber was dieses Gesetz dann damit zu tun hat, hat sie auch nicht so recht begründen können. Also das war für uns dann ganz, ganz schön zu sehen, dass da beide Seiten einfach mit großen Kanonen geschossen haben und bisschen auch am Ziel vorbei, aber einfach um zu sagen, wie dieser Streit aufgeladen wurde. Tatsächlich ist dann, die EVP hat, obwohl sie das Gesetz eigentlich in Bausch und Bogen ablehnte, dann doch wieder mitverhandelt und hat es versucht, in ihrem Sinne dann doch noch irgendwie zu verändern, zu verwässern, eigentlich auf Deutsch. Und ja, am Schluss hat das Gesetz das Parlament dann doch passiert, war wieder eine Zitterpartie im Februar. Und rausgekommen ist ein Gesetz, das natürlich in vielem rasiert wurde, wie die Frau Böning-Gäse schon gesagt hat.
Aber es gab noch eine weitere Lage hinter dem Gesetz. Die Wahrnehmungen, die Sie da vor Ort in Brüssel hatten, waren sicher richtig und eine Komponente des Ganzen. Dahinter gab es ja noch mal ganz andere, sehr interessante Koalitionen. Es hat ja auch von Seiten der Wissenschaft eine große Unterschriftenkampagne gegeben. Über 6000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich innerhalb kürzester Zeit dafür abgestimmt, für den Schutz der Natur und für die Wiederherstellung der Natur. Das heißt, diese Seite hat alles aufgefahren, auch wissenschaftliche Arbeiten, die gezeigt haben, dass dieses Gesetz für den Schutz der Biodiversität ganz zentral ist, für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion essentiell ist und damit auch für das Wohlergehen der Menschen essentiell ist. Und es gab noch eine zweite interessante Koalition, die das mitgetragen hat, und zwar einen Verbund von großen Unternehmen, die sich für das Gesetz stark gemacht haben, darunter IKEA, aber auch Nestlé und auffallend viele weitere Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. Und meine Interpretation ist, dass es gerade in der Lebensmittelindustrie sichtbar wird, dass dieser Verlust der Biodiversität dramatische Folgen für unsere Ernährungssicherung hat. Und dass, wenn wir nicht Landwirtschaft in einer Art und Weise betreiben, dass gleichzeitig die Biodiversität geschützt wird, wir immer unvorhersagbare Erträge bekommen, die Lieferketten zusammenbrechen und damit auch die Preise im Supermarkt anfangen zu schwanken, bis eben zu Peaks, die wir jetzt gerade bei der Schokolade haben. Das zeigt, dass es in gewisser Weise auf der anderen Seite in diesem Konflikt eine interessante neue Allianz gibt aus der Vernunft auf der ökologischen Seite von Seiten der Wissenschaft und der ökonomischen Vernunft von Seiten großer Unternehmen, die sich eben auch für den Schutz der Natur an dem Punkt eingesetzt haben.
Das ist super interessant. Und der Punkt Ernährungssicherheit ist deshalb so wichtig, den Sie erwähnen, weil die EVP nämlich angegeben hat, gerade im Sinne der Landwirtinnen und Landwirte zu argumentieren und zwar mit der Ernährungssicherheit. Also die haben gesagt, dieses Gesetz schädigt die Ernährungssicherheit und nützt ihr nicht. Mhm. Anders als das, was Sie jetzt sagen, was die Wissenschaft dann argumentiert.
Richtig, da gab es eine vollkommene Loslösung von der wissenschaftlichen Evidenz. Auch gerade eben vor 2 Wochen hat nochmal die Union der europäischen wissenschaftlichen Akademien sich für das Gesetz stark gemacht und gesagt, alle wissenschaftliche Evidenz zeigt, dass dieses Gesetz notwendig ist für die Ernährungssicherung und für das Wohlergehen der Menschen.
Bauernproteste. Jakob Meyer, du hast es eben schon angesprochen. Da ging es jetzt um das Naturschutzgesetz, was dann doch noch durchs EU-Parlament kam. Bauernproteste waren, wie ich das gesehen habe, wahnsinnig wichtig dafür, dass bei der gemeinsamen Agrarpolitik oder kurz auch GAP, was zwar nicht direkt zum Green Deal gehört, aber man eigentlich immer so mit assoziiert, weil es eigentlich inhaltlich dazugehört, dass da diese 4% der landwirtschaftlichen Flächen, die stillzulegen wären für den Artenschutz, dass das nicht durchging, weil die Landwirte protestiert haben. Kann man das so kurz zusammenfassen?
Das kann man auf jeden Fall kurz zusammenfassen. Und du sprichst da auch ein Problem an, was viele Fachleute sehen, dass nämlich der Green Deal aufgesetzt wurde, also der Plan, Europa nachhaltig umzugestalten, und dass die gemeinsame Agrarpolitik, die die EU hat, da irgendwie nicht dazu passt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Agrarpolitik wurde nämlich formuliert, bevor Ursula von der Leyen ihren Posten antrat. Das war schon 2018. Man muss ausholen etwas und sagen, also die gemeinsame Agrarpolitik wird immer für einen Zeitraum von 7 Jahren formuliert und dann beschlossen. Und das wurde schon 2018 von der EU-Kommission gemacht und 2019 kam dann von der Leyen ins Amt und hat ihren Green Deal aufgesetzt. Und ja, Kritiker sagen, das passt nicht so ganz zusammen, die beiden Sachen. Und Tatsache ist auch, dass die Landwirtschaft zum Beispiel für ein Zehntel der EU-weiten Emissionen von Klimagasen verantwortlich ist. Also eigentlich müsste die da rein, aber so richtig ist sie nicht drin. Und jetzt kamen eben die Bauern dann in den vergangenen Monaten immer wieder mit ihren Traktoren an, hier auch hier in Brüssel. Also immer wenn ein EU-Gipfel war oder die Ministerinnen und Minister aus den Staaten kamen, dann sind hier hunderte Traktoren aufgefahren. Es hat auch Tage danach noch nach Stall gerochen, weil die hier in Mist ausgekippt haben. Die haben Reifen angezündet, also das war zum Teil auch militant. Und das hat auch echt Eindruck gemacht. Also man hat gesehen, auf der einen Seite eben durch die nahende Wahl und aber auch durch das, was die hier aufgefahren haben, haben sich einige Staats- und Regierungschefs beeindrucken lassen. Vor allem der aus Frankreich, Emmanuel Macron, und der aus Belgien, Alexander De Croo. Die haben immer schon, also schon seit Monaten gesagt, ja, wir müssen da mal ein bisschen etwas uns zurücknehmen bei den Umweltauflagen, mal eine Bürokratiepause einlegen. Und die waren auch diejenigen, die besonders dafür gekämpft haben unter den Mitgliedstaaten, dass man da was zurückdreht. Ja, und wie gesagt, die EVP will sich selbst auch als Bauernpartei verstanden wissen und die hat ins gleiche Horn gestoßen und die Kommission hat dann entsprechende Vorschläge gemacht. Da gehört der eben mit dazu, dass man zum Beispiel diese Auflage, die ja noch nie in Kraft getreten ist, also die vorsieht, dass die Landwirtinnen und Landwirte künftig 4% ihres Ackerlandes brach liegen lassen, eben um die Böden sich erholen zu lassen, die ist noch nie in Kraft getreten und wird jetzt einfach weiter ausgesetzt. Und weitere Erleichterungen gibt es auch noch.
Was ist denn seit 2019, seit der Geburtsstunde des Green Deals und heute eigentlich passiert? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Jakob Meyer, ARD-Korrespondent in Brüssel, und mit der Professorin Katrin Böning-Gäse vom renommierten Senckenberg-Institut in Frankfurt. Du hast es vorhin schon angesprochen, Jakob. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, die lahmende Wirtschaft, die Inflation. Sind das alles gute Gründe, warum der Green Deal denn so langsam geschreddert werden kann?
Ja, schreddern sollte man ihn nicht, weil die Frau Böning-Gäse hat es vorher schon angesprochen, es gibt ja nach wie vor gute Gründe, dass man am Green Deal festhält. Der macht ja nichts anderes, als das umzusetzen, wozu sich die Weltgemeinschaft beim Klimaschutz verpflichtet hat. Also um es nochmal konkret zu machen, die EU will bis 2030 den Ausstoß klimaschädlicher Gase um 55% gegenüber 1990 senken und bis 2050 klimaneutral werden. Also das ist schon ein ganz schönes Brett, das man sich da vorgenommen hat, muss man auch so machen. Es gibt einen Klimawandeldienst der EU, also der hat ganz viele Satelliten und Wetterdaten zur Verfügung, die er dann auswertet. Und der immer wieder im Abstand von einem Monat so Monatsberichte vorlegt. Und wenn man sich das anschaut, das schaut schon alarmierend aus. Also nicht nur Copernicus, dieser Dienst, sondern auch andere Dienste sagen einfach, dass das vergangene Jahr das wärmste war. Und wir erleben solche Rekorde quasi jedes Jahr wieder. Und dass in Europa der Sommer der wärmste war. Also das sind Rekorde, die keiner haben will. Und da muss man was dagegen tun. Das heißt, auf der einen Seite Muss Europa an dem Green Deal festhalten? Hat es sich auch selbst vorgenommen? Also das war ja das Erstaunliche. Wir reden darüber, dass der Green Deal geschreddert wird und auf der anderen Seite hat die EU-Kommission gerade erst wieder ein neues Klimaziel für 2040, also quasi für den als Zwischenetappe zwischen 2030, das wir ja bald erreicht haben, und 2050 hat sie nochmal gesagt, also bis 2040 muss auch noch was passieren. Ja, und auf der anderen Seite hat sie erstmal einige Gesetze zurückgenommen, die genau das erreichen sollen. Also wir haben ja schon über das Renaturierungsgesetz gesprochen, wo es deutliche Verwässerungen gab. Das Gesetz zur Verringerung des Pestizideinsatzes, das die EU-Kommission eigentlich vorlegen wollte, darauf hat sie dann irgendwann verzichtet, weil das zu sehr polarisiert hat, wie Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, gesagt hat. Auf Deutsch, das hätte sie ohnehin nicht mehr durchgebracht in dieser Legislaturperiode. Das wird jetzt einfach verschoben. Und das ist ja ein Gesetz, das hätte bedeutet, bis 2030 den Einsatz von Ackergiften um die Hälfte zu reduzieren. Also das hätte, glaube ich, schon was bewirkt, aber das weiß Frau Böning-Gesse sicher besser.
Das wäre genau eines dieser Pakete gewesen, die für die Umsetzung im Biodiversitätsschutz wichtig gewesen wäre. Aus der Sicht der Wissenschaftlerin würde ich sagen, das Renaturierungsgesetz ist eigentlich noch wichtiger, weil die Pestizide sind nur ein Problem sozusagen auf dem Acker, warum dort Biodiversität verloren geht. Andere Probleme sind, wie das Land bewirtschaftet werden, dass die Hecken und die kleinen Bachläufe verschwunden sind, weil man eben immer größere Felder angelegt hat, wo man mit ganz großen Erntemaschinen drüber brausen kann und effektiv, hochproduktiv produzieren kann. Und die Sortenvielfalt hat sich reduziert. Es wird viel mehr Mais angebaut, der dann in Biogasanlagen verschwindet. Das Grünland ist verschwunden. Und gerade das Grünland ist eine Komponente, warum europäische Kulturlandschaften so biodivers sind. Und im Renaturierungsgesetz, und das finde ich eben eine Stärke dieses Gesetzes, werden diese ganzen Komponenten aufgegriffen. Und das Ziel ist wirklich, die Biodiversität auf dem Acker, aber auch im Wald wieder zu erhöhen, die Flüsse wieder zu renaturieren, die Städte grüner zu machen. Das hat auch eine positive Vision.
Erleben Sie das denn als Wissenschaftlerin, wie das Thema Klimaschutz in der Gesellschaft und vielleicht auch selber in Ihrem Bekanntenkreis gerade gehandelt wird? Nach meiner Einschätzung war es schon mal wichtiger.
Ja, meine Einschätzung ist, dass meine Kolleginnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach nur vor den Kopf gestoßen, entsetzt sehen, was da passiert. Und da gibt's in der wissenschaftlichen Community eigentlich nur die gemeinsame Wahrnehmung, das ist nicht zu glauben, was da gerade passiert.
Was glauben Sie, woran das liegt? Sind die Leute einfach immer noch so krisengeschüttelt, dass ihnen das Thema Klimaerwärmung einfach, also dass sie es gerne verdrängen würden, weil sie denken, das kann ich jetzt nicht auch noch verstehen oder mich damit beschäftigen?
Das ist sicher eine Komponente, dass das Verdrängen bequemer ist, aber das Problem geht ja dadurch nicht aus der Welt. Die Arten sterben weiter, der Planet erhitzt sich weiter. Die Ernteausfälle, die wir jetzt schon in den Dürrejahren haben, werden sich fortsetzen, werden noch dramatischer werden. Die Ernährungsunsicherheit wird weltweit steigen. Also das Verdrängen dieser Krisen führt nicht zur Lösung dieser Krisen.
Ich habe den Eindruck, dass das Thema Klimaschutz gegenübergestellt wird den Themen Sicherheit und Wohlstand. Dass das so Antipoden sind in der Wahrnehmung. Und dass man erstmal denkt vielleicht, ja, erstmal muss, was weiß ich, der Krieg in der Ukraine beendet werden. Und dann muss man gucken, wie die Wirtschaft wieder auf die Füße kommt. Und dann müssen wir uns wirklich ums Klima kümmern.
Das ist sicher die Wahrnehmung und auch die Polarisierung, die, ich denke, aus bestimmten politischen Kreisen so vorangetrieben wird. Aus der wissenschaftlichen Perspektive gibt es durchaus Zukunftsszenarien, wie diese Probleme in relativ wenig Jahren mit einem Bündel an Maßnahmen zu lösen sind. Und da gehören die Schutzgebiete, über die wir gesprochen haben, dazu. Da gehört eine produktive, aber eben nachhaltige Landwirtschaft dazu, die dann eben die Böden nicht zerstört. Und da gehört, und das ist ein Thema, das sehr ungern diskutiert wird, auch dazu, dass sich der Konsum und die Ernährung ändern. Weil wenn man sich überlegt, wofür wird denn in Europa angebaut? In Deutschland beim Getreide landen über 2/3 im Trog und werden an Tiere verfüttert und weniger als 1/4 landet direkt auf dem Teller. Es geht auch was in die Energieproduktion, konkret in Kraftstoffe, in den Tank. Das heißt, wir bauen an für die Tiere, die wir dann auch wieder essen. Und wenn wir da bei der Ernährung auch nur kleine Änderungen durchführen würden, würden all diese Konflikte sehr viel entspannter geführt werden können.
Also es fängt beim Einzelnen an und geht natürlich in die Politik. Jakob Meyer nach Brüssel. Die Europawahl in diesem Jahr im Juni vom 6. bis zum 9. wird gewählt in den EU-Ländern. Welche Rolle spielt denn jetzt die Wahl und der Wahlkampf bei dem Schreddern dieses EU-Green Deals eigentlich?
Ja, eine große natürlich. Ihr habt es ja angesprochen. Es müsste bedeuten, dass sich jeder Einzelne, jede Einzelne ein bisschen an die eigene Nase fasst und überlegt, ja, was kann ich denn tun, um sich zu ändern oder gar auf liebe Gewohnheiten zu verzichten. Das macht einfach keinen Spaß. Und die Volksvertreterinnen und Volksvertreter, jedenfalls ein Teil davon, die nehmen dieses Unwohlsein dann eben auf und verstärken es zum Teil auch noch. Ja, und dann kommt dann eben raus, wir sollten da jetzt mal nicht zu viel machen und Green Deal schön und gut, aber da machen wir später weiter. Ich finde schon auch, wenn man sich überlegt, 2030, wir haben jetzt 2024, also das sind noch 6 Jahre, die wir Zeit haben. Das ist die nächste große Hürde, an der dann gemessen wird, was wir erreicht haben. Das ist nicht mehr weit hin. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, was auf den Weg gebracht wurde, ist ja nicht alles schlecht. Im Gegenteil, das ist ja schon wirklich eine Latte an Maßnahmen. Ganz konkret, also der Handel mit Ausstoßgutscheinen, den gibt es ja schon seit 2005 in der EU. Der war bisher zahnlos, weil die meisten Emissionsrechtsgutschriften kostenlos zugeteilt werden. Das wird künftig nicht mehr der Fall sein. Der soll auch künftig für Gebäude und Verkehr gelten. Die EU steigt schrittweise, das ist jedenfalls die Ansage, aus der Nutzung von Kohle, Öl und Gas aus. Verbrennungsmotor soll ab 2035 für Neuwagen nicht mehr zugelassen werden. Also das sind schon alles klare Ansagen. Und was besonders wichtig auch ist, erneuerbare Energien. Also da hat Europa im vergangenen Jahr erstmals mehr Strom aus Sonne, Wind und Wasser erzeugt als aus Kohle und Gas. Also da gibt es schon Trends, die auch positiv stimmen, weil wir die ganze Zeit schon ein bisschen jammern, wollte ich das mal dagegen halten. Und was auch aus meiner Sicht ein Trend ist, den man nicht übersehen darf, weil ihr das auch angesprochen habt, Klimaschutz auf der einen und Wirtschaftsentwicklung auf der anderen Seite stehen nicht mehr gegeneinander in der EU, auch wenn das von einigen vielleicht auch noch behauptet oder instrumentalisiert wird. Die Emissionen, Treibhausgasemissionen, die sind seit 1990 um ein Drittel gesunken, im Verkehr nicht ausdrücklich, aber sonst gesunken. Und die Wirtschaft ist im gleichen Zeitraum um 2 Drittel gewachsen. Also es geht schon.
Was erwartest du denn, was könnte nach der Europawahl passieren?
Es ist ja so, Ursula von der Leyen muss ja zunächst mal, um in der Europawahl reüssieren zu können, was sie natürlich möchte, sie möchte Kommissionschefin bleiben, da muss sie erst mal die eigenen Leute hinter sich bringen. Und dazu musste sie ihrer eigenen Fraktion wieder näher kommen. Sie hat jetzt 5 Jahre lang Politik für ganz Europa gemacht. Das bedeutet, sie musste auch ihren eigenen Leuten, den Christdemokraten, auf die Füße treten. Also es gab aus der EVP-Fraktion durchaus die Klage, das ist ja keine mehr von uns, die macht ja auch keine deutsche Politik. In Klammern soll sie auch nicht, die soll ja für alle 27 Politik machen. Die macht ja grüne Politik, also den Green Deal. Das waren die Vorwürfe. Jetzt eben, um als Spitzenkandidatin auch glaubwürdig rüberzukommen, musste sie sich ihrer eigenen Fraktion annähern. Und deshalb, oder zumindest erkläre ich mir das so, deshalb auch dieses auf die lange Bank schieben einiger Vorhaben. Ich könnte mir vorstellen, nach der Wahl, da braucht sie ja wieder alle, um im Parlament bestätigt zu werden. Und da wird sie auch auf die Grünen zum Beispiel wieder zugehen müssen im Parlament, um deren Stimmen zu kriegen. Also rein politisch gedacht wird sie da schon wieder ihren Green Deal aufnehmen müssen und da wieder mehr drauflegen müssen. Und wenn es um die Inhalte geht, haben wir ja schon festgestellt, das Problem löst sich nicht dadurch, dass man die Augen zumacht und sagt, es wird schon, sondern da muss dann viel passieren. Und wie gesagt, die Kommission hat ja selber gesagt, dass noch mehr passieren muss. Dann müssen sie halt nach der Wahl, also ab dem 10. Juni, wieder damit anfangen.
Das klingt alles ganz optimistisch. Frau Bühningerse, was soll denn dann die EU als nächstes anpacken nach der Wahl, wenn, sagen wir mal, die EVP zusammen, Ursula von der Leyen zusammen mit den Grünen im Parlament genug Stimmen hat, um was voranzubringen? Wo sollen sie loslegen?
Das ist sehr schön, dass der Herr Meyer das so sieht. Das höre ich sehr gerne. Also ich glaube, man muss einfach die jetzt gerade ausgesetzten Fäden wieder aufgreifen. Man muss an die Schutzgebiete ran, man muss an die Renaturierung ran, perspektivisch auch das Pestizidreduktionsgesetz nochmal neu einbringen. Und was man vielleicht versäumt hat, ist, dass man nochmal für einen breiten gesellschaftlichen Konsensus werben muss, weil Das kann ja nicht sein, dass das nur in der wissenschaftlichen Community bekannt ist, welche Folgen Biodiversitätsverlust und Klimawandel haben. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und eigentlich sind die Lösungen auch gar nicht so schwer. Die sind durchaus erreichbar. Und gerade in Unternehmen findet ein Umdenken statt. Da denkt man ja vernünftig und weniger dann auch nach Mehrheiten. Ich kann mir vorstellen, dass da durchaus wieder große Konsensusse zu erreichen sind und es dann hoffentlich weiter vorangeht.
Die Industrie hat ja zum Beispiel ihr Klimaschutzziel schon erreicht. Das ist ja dann eigentlich auch so ein leuchtendes Beispiel.
Kommt darauf an, wen man fragt. Also viele Industriebetriebe sehen längst, dass sie was tun müssen. Also ich habe im vergangenen Herbst das Stahlwerk in Salzgitter besucht und war wirklich beeindruckt, was die da machen. Ist klar, Stahl ist schmutzig und die Herstellung ist mit viel Emissionen verbunden. Und die wissen halt, um diese Stahlproduktion in Deutschland halten zu können, müssen wir die Stahlproduzenten was tun. Also versuchen die auf Wasserstoff zu setzen, auf die neuesten Lösungen, die die Wissenschaft so bietet. Und eben alles zu tun, damit der grüne Stahl auch künftig in Deutschland produziert werden kann. Die sagen, wir sind alleine die Stahlproduktion für 7% der deutschen Emissionen verantwortlich. Also ist doch klar, dass wir da gefragt sind. Und was ich auch interessant fand, war, als dieser Riesenstreit in Deutschland natürlich emotional geführt über das Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035 kam, ja, da waren einige Autokonzerne auch gar nicht so negativ. Für viele Industriebetriebe oder Unternehmen generell ist einfach wichtig, dass sie klare Vorgaben bekommen, die dann auch für eine ganze Zeit gelten. Das ist das eigentlich Wichtige, an denen sie sich orientieren können. Dieses Hin oder Her, das ist das, was viele Unternehmen einfach aufregt und ja, womit sie nichts anfangen können. Also insofern, wenn die Industrie Vorgaben bekommt, an denen sie sich ausrichten kann, dann glaube ich, ist das schon mal wichtig.
Das würde auch für die Lebensmittelindustrie gelten, Frau Böning-Gese, die Sie vorhin als leuchtendes Beispiel genannt haben.
Durchaus, da gibt es eben auch noch weitere Komponenten, die durchgesetzt werden sollten. Die Lieferkettenrichtlinie, die jetzt auch eben in so einer polarisierten Debatte angegriffen wird, da wird ein Bürokratiemonster geschaffen. Auf der anderen Seite gibt es ja schon in Deutschland ein Lieferkettengesetz und die europäische Lieferkettenrichtlinie hätte das dann europaweit zu einer Vorgabe gemacht. Eigentlich wäre das im Interesse der deutschen Industrie, das zu unterstützen, damit eben dann faire Bedingungen für alle herrschen und die europäische Industrie als Ganzes nach diesen Richtlinien wirtschaften muss. Ich erlebe in den Unternehmen sehr viel Offenheit und Vernunft beim Aufgreifen dieser übergeordneten Ziele.
Und einige wie Aldi Süd, die machen ja genau das, die unterstützen ja das Lieferkettengesetz auch.
Genau, wir sehen ja den Umschwung auch in der Bevölkerung, dass der Anteil des Fleischkonsums durchaus spürbar Jahr für Jahr zurückgeht. Und die Unternehmen mit ihrer guten Marktforschung, die sehen das und stellen ihr Sortiment um und achten auf mehr Tierwohl, weil es eben die Konsumentinnen und Konsumenten auch so schätzen. Und insofern ist da eben sehr viel mehr Vernunft am Werk, als wie ich das bemerke in der Politik.
Viele positive Ansätze. Wir sind gespannt, wie es nach der EU-Wahl weitergeht. Wie grün ist der Green Deal der EU eigentlich noch? Das wollten wir wissen von Jakob Meyer, dem ARD-Korrespondenten in Brüssel, und von der Professorin Katrin Böning-Gäse vom Senckenberg-Institut in Frankfurt. Dankeschön, dass Sie mitgeredet haben.
Sehr gerne. Danke auch von meiner Seite.
Sehr gern.